Gudrun Enslin. Terror, Haft, Tod. Der RAF-Podcast der Stuttgarter Zeitung. Folge 4. Der Staat schlägt zurück.
Der Terror der RAF ist entbrannt und er wird über Jahre anhalten und gleich mehrere Generationen der Terrorgruppe werden entstehen. Auch nachdem Gudrun Enslin und die anderen längst im Knast sitzen. Mein Name ist Felix Frei, hallo.
Ich bin Lea Krug, hi. Der Staat jedenfalls rüstet noch in den 70er Jahren ganz massiv auf. Und er geht immer härter gegen die linken Terroristen vor. Und dabei sterben sogar Unschuldige.
In dieser Folge geht es darum, in welcher Härte der Staat auf den Terror antworten wird. Warum manch einer sich schon vor dem Polizeistaat fürchtet und wie es denen ging, die auf der Todesliste der RAF standen und Angst haben mussten, ermordet zu werden. Aber dazu kommen wir später.
Mit 9,5 Jahren habe ich gesagt, ich werde Polizist. Mein Vater als Metzgermeister gesagt hat, und du lernst erst einen vernünftigen Beruf. Du lernst erst mal Handwerk. Ich habe mich aber da durchgesetzt und bin dann zum Bundesgrenzschutz gegangen.
Das ist Hans-Jörg Schalkowski. Er wurde als junger Mann Polizist und kam 1975 zum Bundesgrenzschutz und zur Landespolizei. Stuttgart, Stammheim, diese Zeit, all das hat er gut in Erinnerung.
Mein Bruder war vorher schon, 10 Jahre vorher schon beim Bundesgrenzschutz. Und er hat, wo der Terrorismus aufkam, auch die ja, 72, 73, hat man das dann mitgekriegt, wie die GSG 9 aufgebaut wurde. Und später hat mein Bruder mir dann auch immer wieder erzählt, da wird jetzt eine Spezialeinheit aufgebaut, die top trainiert ist. Und das hat mich schon angesprochen. Und auf der einen Seite hat mich das gereizt und auf der anderen Seite aber auch hat mich das ganze Leid und das Töten dermaßen aufgeregt, weil Leute hatten ja Angst. Und mich hat von meinem Gerechtigkeitssinn schon immer geärgert, wenn jemand anderen Angst macht und bedroht und eine Minderheit oder eine Mehrheit sich nicht traut, dagegen zu wehren. Und da habe ich damals schon die tiefe Überzeugung gehabt, es muss Leute geben, die sich diesen Bedrohungen entgegenstellt. Und deswegen bin ich damals aus tiefster Überzeugung Polizist geworden und wollte eigentlich auch zur GSG 9.
Diesen Hass auf das System, den sieht Schalkowski nicht nur bei der RAF, sondern auch im gesamten Umfeld. Wir erinnern uns, Stichwort Sympathisanten.
Da haben sie eigentlich auch die Verachtung für uns gespürt. Die gefährlichste Hausräumung in Stuttgart war Gerockstraße. Das ist oben im Staatsministerium da oben. Da war eine alte Villa besetzt. Und da hat man gewusst, wir räumen da und sind da eben dementsprechend mit Kräften hochgefahren. Und auf dem Dach hatten die solche Quader an Granitsteine, dass wenn Kollegen kommen, dass es von oben dritter Stock oder so, auf den Kopf fallen lassen. Und wenn sie das erwischen, dann sind sie fertig, also zumindest schwer verletzt. Und so Situationen haben sie immer wieder mal erlebt.
Auch wenn die Maßnahmen oft drastisch waren, wegen solchen Erfahrungen kommt er zum Schluss, dass diese Einsätze in den allermeisten Fällen legitim waren.
Das macht auf jeden Fall hart. Es macht vor allen Dingen wachsam. Also mich hat es immer geprägt. Ich habe mir immer Situationen vorgestellt, was wäre wenn, damit ich auf etwas zurückgreifen kann, taktisch eine Strategie. Das war mein Ding. Und vorsichtig oder besonders einfühlsam waren sie da nicht, wenn sie da jemand festgenommen haben. Das war aber auch erforderlich. Also die haben massiv dagegen getan und entweder sie kriegen eine auf die Nuss, sage ich jetzt mal so salopp, oder sie kriegen den möglichst schnell überwältigt. Das macht schon was mit einem, klar. Und vor allen Dingen die Morde.
Wir waren ja bei Schalkowski zu Besuch in seinem Esszimmer. Der ehemalige Polizist ist so ein lustiger, freundlicher Typ, mit dem man gerne abends mal in der Kneipe sitzen würde. Und er antwortet sehr selbstbewusst und aufrecht. Er vermittelt, diese Angst, die damals umging, von der will er sich nicht kontrollieren lassen. Doch immer wieder schaut dieser Mann in unserem Gespräch auch sehr betroffen, schluckt und spricht langsamer. Es wird klar, diese Zeit ist ihm schmerzhaft in Erinnerung.
Die Erlebnisse Stammheim, sind nur harmlos gegen diese Morde. Immer wieder, wenn Sie das sehen, wenn Sie mal die Liste der Getöteten anschauen, dann waren es zuerst Polizisten. Dann kamen eigentlich erst so Repräsentanten, Manager, Diplomaten. Das kam eigentlich erst später. Also es war schon eine sehr, sehr gnadenlose Zeit.
Und da hat er einfach recht. Heute geht es in der Öffentlichkeit vor allem um die ganz bekannten Opfer der RAF. Doch neben Funktionären aus der Politik, der Wirtschaft und dem Staat sind es vor allem Polizisten und Soldaten, die wortwörtlich in der Schusslinie stehen.
Das Menschenleben oder das Leben eines Polizisten hat nicht gegolten. Die sind im Zweifelsfall sind die einfach niedergeschossen worden. Und in dem Fall nicht bloß niedergeschossen und kampfunfähig gemacht und man ist geflüchtet, sondern tatsächlich beschossen worden bis zur letzten Kugel. Angst ist nicht mein Thema. Überhaupt nicht. Ein Aggressor, der muss in Schranken gewiesen werden, ist da meine Grundüberzeugung. Und nicht von der Angst leiten lassen. Also deswegen hatte ich da zu keinem Zeitpunkt in meinem Berufsleben die Angst, sondern eigentlich immer so das Selbstvertrauen, ich werde es schon schaffen und es geht schon gut. Und trotzdem vorsichtig. Also ich bin überzeugt, dass ich vieles viel mehr vorausgedacht habe, wie viele Kollegen um mich rum. Und deswegen hatte ich da eigentlich keine Ängste, war aber mit Sicherheit immer einer der wachsamsten.
Schalkowski hat es geschafft, sich trotz dieser schmerzlichen Erinnerungen nicht beirren zu lassen. Demokratische Werte, etwa das Recht auf Demonstrationsfreiheit, das sei ihm immer wichtig gewesen. Das betont er immer wieder.
Als Demokrat will ich diesen Staat verteidigen. Auch heute noch.
Die Bundesrepublik wird durch die RAF in den 70er Jahren so sehr bedroht wie noch nie in ihrer jüngeren Geschichte. Und der Staat stellt sich den Terroristen entgegen. Vorneweg geht das Bundeskriminalamt, das sich im Kampf gegen die RAF so sehr professionalisiert, dass es international sogar mit dem amerikanischen FBI verglichen wird. Nach den Anschlägen im Mai 1972 kommt es zu einer noch nie dagewesenen Aktion. Für einen Tag werden große Teile der Polizei dem BKA unterstellt. Die Polizisten überwachen Grenzübergänge und Autobahnausfahrten, kontrollieren Fahrzeuge, überall kreisen Überwachungshubschrauber. Aktion Wasserschlag nennt der BKA-Chef das. Die Aktion solle durch einen Schlag ins Wasser die Fische mal so richtig in Bewegung bringen, so die Idee der Polizei. Sie will die RAF-Mitglieder aufscheuchen und zu Fehlern zwingen. Und das funktioniert. Die Polizei verhaftet Andreas Bader, Holger Mainz und Jan-Karl Raspe. Darüber haben wir ja in der letzten Folge auch schon kurz gesprochen. Und bis Mitte Juli sitzt der gesamte harte Kern der ersten RAF-Generation in Haft.
Aber es läuft damals nicht alles reibungslos. Manchmal erwischt es die Falschen. So erinnert sich der ehemalige Staatsanwalt Klaus Pflieger.
Wir haben im Stuttgarter Raum zwei Fälle, wo vollkommen Unbeteiligte von der RAF, die man für RAF-Leute gehalten hat, getötet worden sind von der Polizei, weil man sie für RAF-Leute gehalten hat. Eine Überreaktion.
Einer davon ist Ian MacLeod. Er ist Schotte, arbeitet als Handelsvertreter und lebt 1972 in der Stuttgarter Wohnanlage Asemwald. Das BKA vermutet, dass er der RAF für die Offensive 1972 Waffen geliefert hat. Deshalb verschafft sich ein Einsatzkommando am 25. Juni früh morgens Zugang zu seiner Wohnung. Noch bevor sie das Schlafzimmer durchsuchen können, öffnet der Schotte die Tür einen Spalt. Er schaut in eine Maschinenpistole, schreit auf, will hinters Bett flüchten. Durch die geschlossene Tür trifft ihn ein Schuss in den Rücken. Ian MacLeod ist nackt, unbewaffnet und sofort tot. Mit der RAF hat er nichts am Hut. Er bezahlt nur die Telefonrechnung für eine Verbindungswohnung der Terroristen. Dass er dort längst nicht mehr wohnt und nur vergessen hat, den Telefonanschluss abzumelden, das ist der Polizei entgangen. Die Ermittlungen im ganzen Land sind rechtlich mindestens schwierig, denn es hat ja Gründe, dass Polizeiarbeit eigentlich Ländersache ist. In diesem Fall wird von ganz oben diktiert. Selbst die Innenminister der Bundesländer erfahren von der BKA-Aktion Wasserschlag erst, als sie beschlossene Sache ist. Überall Kontrollen, teils mit vorgehaltener Waffe. Das hat mit freiheitlicher Demokratie eigentlich nicht mehr so viel zu tun. Eine grenzwertige Geschichte, das sieht auch Klaus Pflieger so.
Diese Polizeikontrollen, da ist man eigentlich der RAF auf den Leim gegangen. Die wollten genau, dass dieser Staat seine Fratze des Polizeistaates zeigt. Und das ist das, was ich für falsch gehalten habe. Ich reduziere sie auf etwas, was sie gar nicht sein wollen. Die wollten ja gerade Kriegsgegner sein, dieses Spiel. Und wenn ich die ins Leere laufen lasse, habe ich gewonnen.
Auch Aktivist Joe Bauer aus Stuttgart kritisiert diese heftigen Maßnahmen der Polizei, zumal sie ohnehin bestehende Feindbilder weiter zementieren.
Natürlich war das auch eine sehr flirrige, gefährliche Zeit. Wenn man das halt, das sind ja nicht nur so Legenden oder Geschichten, dass einem, wenn man irgendwo nachts um 12 mit seinem Auto war, dass dann jemand, der so ein Polizist der MP reingestreckt hat. Das ist kein so gutes Gefühl, wenn man so ein Ding anguckt. Das kann ja aus Versehen mal losgehen, ne? Und auch die ganz normale Kontrolle, man fährt irgendwo nachts und dann war ganz normale Straßenkontrolle, und dann haben wir das Fenster noch runtergekurbelt, da haben sogar eine Elektronik und da kam also eine Maschinenpistole rein oder so, ne? Und diese ständige Gängelei und diese Kontrollen und das war kein so lustiges Leben oft, ja.
Aber obwohl die Kontrollen unangenehm und die Stimmung angespannt ist, die Fahndungserfolge geben den Ermittlern recht. Deshalb bleibt es auch in den Folgejahren dabei. Wann immer die RAF Anschläge verübt, fährt die Polizei die Kontrollen hoch. Und auch das gesellschaftliche Klima wird immer härter. Die Fronten, von denen wir schon öfter gehört haben. Auch Familie Enslin bekommt das zu spüren. Bruno Streibel, damals Pfarrer in Stuttgart, erinnert sich. Er stand mit der Familie auch nach Gudrun Enslins Verhaftung noch in Kontakt.
Die Familie Enslin waren Gemeindeglieder von mir. Ein paar hundert Meter entfernt. Der Kollege Enslin, ein feinsinniger, gebildeter Mann, der musste es ertragen, dass Kollegen ihn gefragt haben, was haben Sie denn unternommen zur Erziehung Ihrer Tochter? Und der gute Herr Enslin verteidigte vor unqualifizierten Angriffen sich und seine Frau nach außen. Er blieb seiner Rolle als Vater treu. Und hat seine Tochter nach außen verteidigt. Und ich habe mich geschämt über die Primitivität mancher Empfehlungen, die man ihm gegeben hat. Und der Herr Enslin war geduldig, feinnervig, aber wahnsinnig isoliert.
Tatsächlich richtet sich der Vater von Gudrun Enslin mehrfach an die Öffentlichkeit. Er versucht es mit versöhnlichen Worten. Typisch Pfarrer, könnte man sagen. Er will die Gewalttaten nicht rechtfertigen, aber seine eigene Tochter eben noch nicht verloren geben. Die Familie gerät damit ins Kreuzfeuer.
Mir ist eindringlich, dass der Bäcker, bei dem ich normalerweise einkaufe, stolz war drauf zu sagen, den Enslis verkaufen kann wir kein Brot mehr. Die waren geächtet. Es war eine schlimme, schlimme Situation, wie man mit den Leuten umgegangen ist. Und im Kollegenkreis, statt ihn zu tragen, zu sagen, wir helfen dir aushalten, was du aushalten musst. Ja, das hat er nicht erlebt. Er war derjenige, der eigentlich schuld war, dass seine Tochter so reagiert. Die Tochter war nicht mehr 13. Und das war schlimm, das war für mich schlimm.
Ja, am Anfang klang das alles noch irgendwie nach Wilder Westen und nach Widerstand und nach aufregender Rebellion. Spätestens in den 70ern wird aber klar, welche schlimmen Ausmaße all das angenommen hat. Und all das gleicht auch immer mehr einer mordenden Bande, blind vor Wut auf ein System. Ein System, das ja nicht von einer Allmacht auf die einzelnen Menschen gestülpt wird, sondern eine Demokratie, die von jedem einzelnen kleinen Bürger getragen wird, der sie auslebt. Eine Perspektive, die wir hier im Podcast ebenfalls beleuchten wollen, ist die von all jenen, die Angst haben mussten um ihr eigenes Leben oder auch das ihrer Familie. Wir haben Hans-Peter Stiel getroffen, der vor allem in den 80er und 90er Jahren als Wirtschaftsfunktionär eine wichtige Rolle in Deutschland gespielt hat. Stiel, bei dem Namen klingelt es vielleicht beim einen oder anderen, genau das sind die von den Motorsägen Stiel, ein milliardenschweres Unternehmen. Stiel ist aber damals nicht nur als bekannter deutscher Unternehmer bedroht, sondern auch als das, was man als Wirtschaftsfunktionär bezeichnen könnte. Er vertritt in dieser Zeit die Interessen der Industrie, unter anderem als Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages. Und er kennt übrigens den Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer persönlich. Schleyer wird 1977 von der RAF entführt und ermordet. Dazu kommen wir in der nächsten Folge noch. In jedem Fall bringt Hans-Peter Stiel vieles mit, um von der RAF als Feind betrachtet zu werden. Und das weiß er auch. Unser Chefredakteur Joachim Dorfs hat sich im Herbst 2024 mit dem damals 92 Jahre alten Hans-Peter Stiel zum Interview getroffen, das dann in der Stuttgarter Zeitung gedruckt wurde. Aber er hat eben auch das Mikrofon für den Podcast mitlaufen lassen. Und hier hört ihr jetzt, was Stiel über die Bedrohung damals denkt.
Sie werden vom Staat mit Polizeischutz überzogen, ja, weil der offensichtlich erkennt, der Mann ist in Gefahr und könnte überfallen werden. Ich war da völlig unvorbereitet drauf, als die Herrschaften der Polizei zu mir kamen und mir eröffnet haben, dass ich ab jetzt unter Polizeischutz stehe und dass ich Polizei im Auto hinter oder vor mir haben würde, wann immer ich unterwegs bin. Es hat dann auch geheißen, ich solle jeden Morgen einen anderen Weg nehmen, damit man mich nicht abpassen kann.
Hans-Peter Stiel geriet in den 80ern in die Schusslinie, stand zeitweise sogar auf einer Todesliste der RAF. Über mehr als ein Jahrzehnt hat er Polizeischutz bekommen. Aber was macht das mit einem? Wir haben ihn gefragt, wie sich das Leben unter so einer Bedrohung anfühlt.
Also ich bin relativ stabil, was solche Dinge anbetrifft. Ich habe auch keine Angstgefühle, sondern ich habe mich eben dieser Herausforderung gestellt und habe gesagt, okay, die Sachen, die du jetzt machen kannst, die machst du. Du sollst dich nicht einfach umlegen von diesen Leuten. Und ich habe dann auch selber ein Panzerauto gekauft, selber bezahlt. Und es waren sehr teure Autos, ne? 300.000 D-Mark damals. Ne? Aber da fühlt man sich dann eben schon etwas sicherer in einem solchen Auto.
Auch seine Familie musste damals mit den entsprechenden Konsequenzen leben. Zu ihrem Schutz ließ Stiel einige Umbauarbeiten vornehmen.
Deswegen haben wir ja im Haus alle möglichen Sicherheitseinrichtungen geschaffen. Alarmanlage war im Haus drin. Die Haustüre war schusssicher. Schlafzimmertüre war schusssicher. Also von der Seite her haben wir das Notwendige getan, um die Familie entsprechend zu schützen.
Unternehmer wie er mussten sich damals nicht nur theoretisch und gedanklich mit dem Terror auseinandersetzen. Hans-Peter Stiel ließ sich an der Waffe ausbilden.
Als Jäger kann man sowieso schießen. Und ich habe ein extra Pistolentraining absolviert, als ich Polizeischutz bekommen habe. Da kamen auch Polizisten auf mich zu und haben gesagt, wir sollen mal miteinander ein bisschen was üben, mit Pistole und so.
Den Polizeischutz bekam Stiel vor allem für seine beruflichen Termine.
Aber was, wenn er mal privat unterwegs war?
Ja, das sei ohnehin selten gewesen. Stiel hatte damals schließlich gleich mehrere Funktionen, aber wenn doch, dann bewaffnete er sich selbst, hat er gesagt. Und ich finde, das ist eine wirklich spannende Stelle im Interview, in dem unser Chefredakteur Joachim Dorfs darüber mit Stiel spricht. Hört mal rein.
Wenn Sie dann abends, Sie haben ja gesagt, irgendwie klar, wenn Sie auf Termine gegangen sind, war die Polizei dabei. Wenn Sie abends mit Ihrer Frau essen gegangen sind oder sowas, hatten Sie da auch eine Waffe dabei? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich hatte sie zumindest in der Aktentasche dabei, ja.
Krass, klar, der Mann hat wirklich viel Geld verdient und sicherlich auch trotzdem gut gelebt. Aber mit so einer heftigen Bedrohung möchte ich lieber nicht leben. Wir haben uns auch gefragt, ob man da einen Hass auf die RAF entwickelt, beziehungsweise das ganze Umfeld. Aber da hat sich Stiel tatsächlich bedeckt gehalten.
Wir haben aber die Dinge gelesen, die in der Zeitung über Gudrun Enslin und so weiter geschrieben wurden. Das haben wir alles für völligen Blödsinn gehalten, was die Leute da von sich gegeben haben. Es gab bei den Firmen, die ich kannte, noch in keinem Fall irgendjemand, der die Situation begrüßt hätte oder das für gut gehalten hätte. Im Gegenteil, das haben sie alle abgelehnt. Das war jenseits von Gut und Böse. Mit diesen Leuten haben wir in keiner Art und Weise jemals irgendwelchen Kontakt gehabt.
Und zumindest Gudrun Enslin würde Stiel jetzt auch nichts mehr antun können. Im Juni 1972 sitzen sie und die anderen im Gefängnis und warten darauf, dass ihnen der Prozess gemacht wird. Sie werden zusammengelegt im seinerzeit wohl modernsten und sichersten Gefängnis der Republik, in Stuttgart-Stammheim. Zwischen lauter kleinen Häusern in diesem Stuttgarter Viertel bricht ein riesiger Betonquader das Landschaftsbild, wie ein Monolith, aus dem es kein Entkommen mehr geben kann. Und ganz oben im 7. Stock sitzen sie ab 1974. Die Terroristen der RAF.
Gudrun Enslin. Terror, Haft, Tod. Der RAF-Podcast der Stuttgarter Zeitung. Redaktion: Lea Krug, Maximilian Kroh, Felix Frey, Katrin Meyer-Sohn, Carmen Heusinger von Waldegge und Joachim Dorfs. Ton, Musik und Schnitt: Marian Hepp. Moderation: Lea Krug und Felix Frey. Weitere Stimmen: Mira Vesper und Selina Schwarzbach. Titelgrafik: Tina Foh. Faktencheck: Olivia Denner. Konzept: Lea Krug und Felix Frey. Nach einer Idee von Rebecca Hanke und Felix Frey. Die Produktion wurde unterstützt von Hitradio Antenne 1, dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg, dem Staatsarchiv Ludwigsburg und dem Stadtpalais Stuttgart. Noch mehr Sendungen findet ihr unter stuttgarter-zeitung.de/podcasts.